Guten Morgen. Ich bin die ganze Woche hier schon in der Gemeinde unterwegs mit meiner Aluplatte hier. War ich schon im Kaffee am Dienstag hier im internationalen Kaffee, dann abends beim Bibelabend. Waren ja viele da, das war richtig cool. Und für euch gibt's heute eine Vertiefung, ein bisschen auch Wiederholung, aber vor allem eine Vertiefung. Dann war ich bei Even noch mit der Platte und jetzt habe ich gedacht, das muss ich auch nochmal euch allen zeigen. Es geht um Jakobus 1, ab Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst sofort, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Amen. Lass uns mal durch den Text durchgehen. Seid aber Täter. Ist ein bisschen ein blödes Wort, ich gebe es zu, ist jetzt von Luther, ja, aber ich habe echt eine andere Übersetzung geguckt. Also es geht um die Umsetzung, ja, das Tun, logisch. Ne? Täter denkt man irgendwie so ein bisschen an Verbrecher oder so, aber hier geht es um den der es tut. Ja? Und vor allem eben nicht nur ein Hörer zu sein, sonst betrügt ihr euch selbst. Interessant, dass er nicht schreibt, sonst betrügt ihr Gott. Ja, könnte ja auch sein. Ne? Gott will, dass wir sein Wort auch leben. Wenn wir das jetzt nicht machen, das ist ja, als würden wir ihn betrügen. Nein, ihr betrügt euch selbst, weil Gott kann man ja schlecht betrügen, finde ich. Also das geht eigentlich nicht. Ja? Weil wie kannst du jemanden betrügen, der sowieso alles weiß? Wenn du jetzt so ein Theoretiker bist, aber setzt nichts davon um, dann weiß Gott auch, warum das so ist und er möchte dir auch helfen. Aber betrügen kannst du ihn damit nicht. Betrügen kannst du nur dich selber, indem du dir was vormachst und denkst, wunderst, wie toll du das alles verstanden hättest. Aber wenn es noch nicht im Lebensstil angekommen ist, dann ist eben sehr fraglich, was hast du verstanden? Was haben wir verstanden? Ja, weil Verstehen im biblischen Sinne ist eben eine ganzheitliche Sache und nicht nur so ein theoretisches Verstehen, wie man es in der Schule vielleicht gelernt hat. Wenn du die Worte ordentlich wiedergeben kannst, dann kriegst du eine gute Note. Ob du das jetzt wirklich verstanden hast, du musst nur schreiben, was erwartet wird, dann passt das schon. Ja. Also wenn das einer die Worte Gottes hört und eben nicht umsetzt, der gleicht einem Mann, der sein Gesicht im Spiegel beschaut und dann geht er auch davon und hat vergessen, wie er aussah. Und ich habe das früher nie verstanden. Ich habe gedacht, wäre gut, das mache ich doch immer so, ja. Ich gucke da kurz in den Spiegel, oder ja, ich weiß nicht, also irgendwie habe ich das nie so verstanden. Bis ich mal verstanden habe, dass es ja in der antiken Welt, in der die Bibel geschrieben war, da gab es ja noch gar nicht solche Spiegel, wie wir heute haben. Überall am Schrank und im Badezimmer und so. Es gab auch noch keine Fotos und keine Selfies und genau. Es gab noch keine Fotos, keine Selfies. Das heißt, man wusste gar nicht, wie man aussah. Die meisten Leute wussten nicht, wie sie aussehen. So ein Ding, oder? Wir wissen das alle und finden es gut oder nicht, aber die meisten Leute damals wussten nicht, wie sie überhaupt aussahen. Das heißt, wenn mal das Wasser ganz ruhig war und die Lichtverhältnisse stimmen, konnte man sich ein bisschen im Wasser sehen. Wenn dann mal einer mit so einer polierten Metallscheibe, ja, auf dem Jahrmarkt war, vielleicht war sie noch ein bisschen besser als die hier, aber nicht viel. Man erkennt was, aber es ist echt wenig. Ja, ne? Aber man kann sich vorstellen, wie auch die Kinder dann da reingeschaut haben, ganz fasziniert. Ach, so sehe ich aus. Und vielleicht auch die Erwachsenen und sich gedacht haben, der eine hat sich halt gedacht, oh Mann, ja, ich muss mal wieder meinen Bart stutzen oder ich sollte vielleicht lieber eine Kopfbedeckung tragen oder was auch immer, ja, die so sich dann gedacht haben, der eine hat reingeschaut und hat was erkannt, ja, und hat vielleicht auch eine Konsequenz draus gezogen. Ja. Oh, ich sollte mal wieder zum Zahnarzt oder also was auch immer. Und der andere hat halt reingeschaut, oho, und ist wieder weggegangen, ne, und hat keine Konsequenz draus gezogen. Und das ist hier als Bild gemeint für das Wort Gottes. Der eine schaut da rein und es macht was mit einem. Ja. Man erkennt viel über sich selbst, über die Beziehung zu Gott, über die eigene Sündhaftigkeit, über die eigene Unperfektheit. Und man macht was draus. Ja, man wird zum Täter und sagt sich, oh Jesus, jetzt brauche ich aber deine Hilfe. Ich habe erkannt, das und das ist eigentlich überhaupt nicht richtig, wie ich das mache. Oder das und das willst du mir noch schenken, das habe ich noch gar nicht entdeckt. Und er zieht Konsequenzen daraus. Und ein anderer liest es, hört es, ja, und vergisst es gleich wieder. Und so soll es eben nicht sein. Ja. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, ja, wozu tendiere ich denn? Gerade wenn ich auch schon länger Christ bin, denke ich mir, oh, habe ich gehört, ja, kenne ich schon, ja, kenne ich, habe ich verstanden, habe ich gehört. Aber die Frage ist immer, ist es denn auch ein Lebensstil geworden? Weil das ist dem Jakobus sehr wichtig. Und da steht er auch in der Tradition mit Jesus, der ganz ähnliche Dinge gesagt hat, dass es auch darum geht, seine Gebote auch zu tun und nicht nur theoretisch irgendwie wiedergeben zu können oder so. Und das ist auch die Herausforderung für jeden Prediger. Wir werden ja auch drin trainiert, da theoretisch darüber zu reflektieren und das Ganze dann in eine Botschaft zu packen. Aber die Frage, die ich mir stellen muss, hat sich das verinnerlicht? Ja? Ich meine mit Leben nicht, dass es immer perfekt ist oder so, aber hat sich das so verinnerlicht? Hat es mein Gewissen beeinflusst, mein Innerstes, meine Werte? Ist das Wort da? So, wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, sagt der Jakobus, und das ist auch so ein bisschen der Titel meiner Predigt, das vollkommene Gesetz der Freiheit, weil jetzt habe ich mich schon gefragt, was ist das eigentlich und warum nennt er das so? Das klingt irgendwie so schön, finde ich, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Wer da quasi hineinschaut, wie in diesen Spiegel. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, Gesetz der Freiheit, können wir erstmal denken, ist das nicht ein Widerspruch? Gibt's? Nee, sagt jemand schon. Gut. Aber so von der Logik her, okay, Freiheit, ja, ist, bedeutet eben Freiheit, ja, ich kann tun lassen, was ich will. Gesetz bedeutet ja in der Regel oft eine Einschränkung der Freiheit, ja. Also, wenn es zum Beispiel keine Gesetze gäbe oder Regeln, wer wohl parken darf in Hamburg, ne? Dann würde bei deinem nächsten Stadtparkpicknick, würdest du halt neben lauter Autos sitzen, ne? Weil die Leute denken, kann ich auch auf die Wiese fahren. Ja? Also, das Gesetz ist immer eine Einschränkung der Freiheit. Ja? Macht ja oft auch Sinn. Ja? Aber was ist denn jetzt das Gesetz der Freiheit? Was ist denn Freiheit überhaupt? Ja. Freiheit wünschen sich Menschen und kämpfen oft auch dafür, die sehr stark unter einer Fremdbestimmung leiden, die von außen stark bestimmt werden. Ja. Zum Beispiel, weil sie in einem diktatorischen System leben oder in einem religiösen System, wo ihnen von außen ständig gesagt wird, was sie tun und lassen dürfen und was nicht. Die fangen dann oft an, für Freiheit zu kämpfen, ja, und auch zu Recht. Sie wollen das abschaffen, ja, dass sie gemaßregelt werden in allen Dingen. Gesetz und auch Religion kann diesen Zweck erfüllen, eigentlich kein guter, ja, also ein zweischneidiges Schwert, ja. Einerseits braucht man Maßstäbe, andererseits kann es eben auch dazu führen, dass Freiheit eingeschränkt wird, aber Jakobus redet vom Gesetz der Freiheit. Also in einem gewissen Grade muss das auch sein und ist eine gute Sache. Aber es kann eben auch immer in Knechtschaft und Sklaverei ausarten. Ja, die Fremdbestimmung. Also schreien wir Menschen nach mehr Selbstbestimmung. Wir wollen selbst entscheiden, wie wir leben können. Wir wollen selbst entscheiden, was wir machen. Wir wollen die Autonomie des Einzelnen, die Entscheidung über unser eigenes Leben, über unseren Körper, über unsere Beziehungen und so weiter. Und was man in der Regel dann macht, ist, sagt, das geht so lange gut, bis das, du kannst alles machen, was du willst in der Freiheit, solange du niemand schadest. Ja? Das ist so die grobe Richtung, wie man dann versucht, das zu handhaben. Ja. Aber es scheint immer ein Pendel zu sein, was wir schon in der Bibel finden. Ja. Zur Zeit der Richter, Altes Testament, ja, müsst ihr mal lesen, das Richterbuch, da braucht ihr keinen Actionfilm mehr gucken. Ja. Da geht's richtig ab mit Kämpfen und allem Möglichen. Da war es immer so, dass Israel hatte noch keinen König. Also es gab noch keine richtige zentrale Regierung, sondern die Stämme haben sich da mehr oder weniger selbst regiert in aller Freiheit. Ja. Aber immer wenn sie Gott vergaßen, gewannen die Feinde Israels die Oberhand, plünderten und eroberten. Und dann haben sie immer zu Gott geschrien und Gott hat dann immer so einen Richter, ne, heißen die, berufen, der die Sache wieder in Ordnung bringt. Und der hat dann die Feinde wieder aus dem Land vertrieben und so. Und die waren aber immer nur so periodisch. Ne? Es gab noch kein Königtum. Und am Ende des Richterbuches heißt es dann, jeder tat, was ihm recht dünkte. Also also es ist eigentlich eine chaotische Zeit gewesen. Jeder machte so nach dem Motto, wie es ihm halt passte. Ja, ja. Wie heute, genau. Ja, genau. Und wenn dann so eine Zeit ist, ja, wenn sehr viel Freiheit da ist, gibt's immer auch ein bisschen Chaos, ja, oder auch viel Chaos. Und weil jeder irgendwie so macht, wie er denkt. Und dann kommt der Ruf, und das war auch bei Israel so, nach einer zentralen Führung. Gib uns einen König, der uns richte, sagen die Leute zu Gott. Ja. Und Gott warnt sie und sagt, wenn ihr unbedingt einen König haben wollt, der wird eure Jungs zu Soldaten machen, ja, der wird euch jede Menge Steuern abknüpfen, der wird sagen, mach mal dies, mach mal das, bau mir mal einen Palast, ja, überlegt euch gut, ob ihr ihn haben wollt. Gott wollte eigentlich ihr König bleiben. Gott wollte eigentlich ihr König sein. Eigentlich war das Ganze so angelegt, dass du in der Beziehung zu Gott auch weißt, worauf es ankommt im Leben und nicht irgendeinen Mensch brauchst, der das, nicht irgendeine Fremdbestimmung brauchst. Aber selbst kriegst du es halt auch nicht hin. Ja? Also gab Gott ihnen den König Saul als erstes und ihr könnt die Geschichte lesen, fing gut an, hörte im Chaos auf, dann kam David, genau dasselbe. Ja, eigentlich sind die ganzen Bücher im Alten Testament, Könige, Chronik und 2. Samuel, beschreiben dieses Chaos, was durch menschliche Herrschaft dann entsteht. Genau. Also Fremdbestimmung, nicht so einfach. Selbstbestimmung, nicht so einfach. Gibt es noch eine Alternative? Und ich habe es jetzt mal die Jesus-Bestimmung genannt. Ein neues Wort geschöpft, aber ich nenne es mal so in Anlehnung an Fremdbestimmung, Selbstbestimmung, Jesus-Bestimmung. Ja. Und jetzt sind wir schon ganz knapp nah bei dem, was Jakobus das Gesetz der Freiheit nennt, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Wie ist es denn, wenn Jesus mein Leben bestimmt, anstatt fremdbestimmt zu sein, anstatt alles selber entscheiden und zu müssen? Wie ist es denn, wenn ich mit Jesus unterwegs bin? Dann tue ich das Gute und lasse ich das Böse, weil ich es will, selbstbestimmt, aber ich will es, weil mein Herz von der Liebe Gottes geprägt ist und nicht, weil andere Menschen das von mir wollen. Und da sind wir jetzt schon bei diesem Gesetz der Freiheit. Es ist eine Freiheit, die sich selber einschränkt durch die Liebe. Und das gibt einen ganz tollen Mix. Ja? Und die Liebe, ja, um daran zu wachsen, können wir natürlich wirklich in diesen Spiegel schauen, in dieses Wort schauen, weil dann erleben wir, was gut ist, was böse ist. Wir können das lesen, wir können darüber nachdenken, auch in welcher Situation ist jetzt was, wie anzuwenden. Aber wichtig ist, dass es durch Jesus und seinen Geist in unseren Herzen ist und wie ein Kompass wirkt und nicht wie ein Regelwerk, wo ich immer gucke, habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, habe ich das jetzt zum Beispiel beim Geben? Ja, Gott liebt den fröhlichen Geber und der fröhliche Geber, der gibt doch mal spontan. Ich habe mal für jemanden Buchhaltung gemacht, der hatte jeden Monat andere Einnahmen. Ich musste mal ausrechnen, was sein Zehnter genau ist. Ne? Und der wollte das wirklich auf den Cent genau wissen. Und hat dann nach dann fand ich ja irgendwie cool, ne? Weil ja, also kam immer ordentlich was zusammen und so für die Gemeinde. Ich durfte das dann immer so ausrechnen. Ja. Aber ich habe irgendwie gedacht, so, also ein richtiger fröhlicher Geber, also das Spontane, immer zu sagen, komm da, also es hat funktioniert, ja, aber es ist, glaube ich, nicht ganz das, was Gott so im Tiefsten freisetzen möchte, sage ich mal so. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Der Jakobus selber hat ja viele Regeln und Vorschläge, wie wir leben sollen, drin. Ich nehme nur mal einen. Kurz vorher steht da, meine lieben Brüder und Schwestern, also Schwester steht da nicht, aber ich sag's mal dazu, weil die mitgemeint sind. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das ist Lebensstil. Ja. Und schnell zum Hören, ein guter Hörer zu sein, mal seine eigenen Gedanken mal beiseite tun und hören, was der andere da gerade wirklich sagt, das ist gar nicht so einfach. Ja. Aber es ist sehr liebevoll. Und dann langsam zum Reden, nicht gleich da, wie gesagt, ich predige das auch mir selber, nicht gleich mit irgendwelchen Ratschlägen oder irgendwas, ja, so, oder sein eigenes Ding da so an den Mann zu bringen, sondern da mal langsam erstmal denken, bevor man redet, ist auch nicht so leicht, oder? Also bin es bei manchen Leuten und, aber es ist liebevoll, ja. Den eigenen Zorn im Griff zu haben, langsam zum Zorn, ja. Ich glaube selten, wenn es in einem aufkommt, ist irgendwie zu sagen, ne, das irgendwie, nicht gleich rauszuhauen, ist auch nicht so einfach, oder? Also, kommt auf das Verhältnis an, sag ich mal. Ne? Auf der Arbeit halten sich da viele, da schaffen sie das, aber in der Ehe oder so ist dann die Frage, ob man sich da so, aber es wäre liebevoll. Ja? Und so ist diese Liebe der Schlüssel für das alles. Auch für die Gebote, für die Grenzen und so weiter. Weil noch ein Beispiel, ein Bruder, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Ich fand es ganz toll, dass du den Eindruck weitergegeben hast, weil die Mary wohnt jetzt auch nicht an der Alster, ne? Aber Prinzessin mit, ja, so, und darauf kommt's an, genau. Das ist, ja, ich gucke auch gerne diese Videos von so ausländischen Musikern, die aus armen Ländern kommen und die dann so im Gospel so total feiern, wer sie sind in Jesus. Ne? Ich bin so gesegnet und dann tanzen die rum. Und ich finde manchmal so, okay, das ist so ungewöhnlich. Ja, für mich jetzt so, vielleicht ist auch nicht ganz aber weil ich weiß, die wohnen unter sehr schweren Verhältnissen und die feiern einfach voll ab, wer sie sind in Jesus. Und irgendwie finde ich das cool. Für uns gilt vielleicht dann eher der zweite Teil, wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie die Blume des Grases wird er vergehen. Ne? Also wenn jetzt da einer, ein Reicher anfängt, darum zu tanzen, oh, ich bin so gesegnet und ich kann mir ein tolles Haus und die, und es ist so ein bisschen so, denkst so, ja, aber denk auch an deinen Nächsten, ist ja schön, aber irgendwie, aber der soll ja dann, genau, der soll sich seiner Niedrigkeit rühmen, dass er auch nur ein Mensch ist wie alle anderen und denn er wird vergehen. Dabei beharrt, ja, also bei diesem anhaltenden Gesetz der Freiheit, da reinzuschauen, dabei beharrt, also ein altes Wort, also Bleib da drin, vergiss nicht, was du wahrnimmst. Habe es ständig vor Augen, hat einer übersetzt. Und dann geschieht nämlich dieser Übergang vom bloßen Hören und vielleicht auch einem gelegentlichen Tun zu einem Lebensstil. Das ist ein Geschenk des Geistes, wenn sich das Wort in uns so verinnerlicht, dass es zu einem Lebensstil wird. Und dann bist du ein Täter, der selig sein wird in seiner Tat. Na? Und das ist jetzt nochmal eine tolle Verheißung. Der wird dabei glücklich und gesegnet sein, sagt eine andere Übersetzung. Warum macht das Tun des Wortes glücklich und gesegnet? Ja, wir wollen ja, die meisten von uns wollen wahrscheinlich glücklich sein im Leben. Ja. Und der Grobus sagt, ja, dann mache dieses Wort zu deinem Lebensstil. Tu es. Und er lehnt dabei an ganz viele Verse, Psalm 19, das Gesetz ist vollkommen und erquickt die Seele. Echt? Jeremia sagt, deine Worte wurden gefunden und ich aß sie. Also verinnerlicht, ja. Und dein Wort wurde mir zum Trost und zur Freude meines Herzens. Apostelgeschichte 20, glücklicher ist es zu geben als zu nehmen. Ja, auch so ein Prinzip von Jesus. Wir dürfen nicht unterschätzen, welche Kraft in einem guten Gewissen liegt, wenn man das Richtige in der Kraft Gottes tut. Da ist eine Freude, da ist eine Erfüllung drin. Ich habe die Verse mal in so eine, gestern war ich schon ein bisschen müde und dann habe ich die Verse mal in so eine künstliche Intelligenz eingegeben und habe gesagt, fass mir mal die zusammen. Da war ich doch erstaunt, was rauskommt. Die zentrale Aussage dieser Verse ist, dass das Wort Gottes eine Quelle der Freude, des Trostes, der Weisheit und der Orientierung im Leben der Gläubigen ist. Es erleuchtet den Weg, erquickt die Seele, macht den Einfältigen weise und bringt Trost und Freude, selbst in Zeiten der Prüfung und des Leidens. Durch die Liebe und den Gehorsam zu Gottes Wort können Gläubige eine tiefe und vollkommene Freude erfahren, die aus der Nähe zu Gott entspringt und ihr Leben erfüllt. Ach so, hey. Ja. Also, und es ist ja nur eine Maschine, die die Worte nach Wahrscheinlichkeit zusammenreiht, sozusagen. Aber also, ich war erstaunt, wie gut er das zusammenfasst, ja. Und wir brauchen wieder Menschen, die diese wahre christliche Freiheit auch verkörpern. Ja, nicht so ein Regelgesetzes-Spirit, ja, der Geist des Gesetzes, vor dem Paulus auch warnt. Aber auch nicht so ein Chaos im Leben, weil man immer nur tut, was einem gerade in Sinn kommt. Ja, sondern dieses Gesetz der Freiheit, diese Verkörperung des Wortes, ja. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Jesus' Bestimmung ist keine Fremdbestimmung, denn Jesus ist uns nicht ein Fremder, sondern ein Freund und ein guter Hirte. Jesus' Bestimmung ist auch keine Selbstbestimmung. So schön die individuelle Freiheit ist, bewahrt sie uns nicht davor, egoistisch in unseren Entscheidungen zu sein und den Nächsten außer Acht zu lassen. Jesus' Bestimmung ist der Weg zur wahren Freiheit. Einer Freiheit, die gute Grenzen kennt und schätzt und im Letzten dem eigenen Wohl, ja, und dem Wohl der anderen Menschen dient. Das ist das vollkommene Gesetz der Freiheit. Der Jakobus fordert uns auf, das Wort Gottes nicht nur zu hören, sondern aktiv umzusetzen. Passives Zuhören ist wie ein flüchtiger Blick in den Spiegel ohne Wirkung. Durch ein tiefes Eintauchen in Gottes Wort finden wir diese Glückseligkeit. Das Wort führt uns zu den Lehren von Jesus, die geistliche Reife und Segen bringen. Lasst uns also nicht nur Zuhörer sein, sondern leidenschaftliche Umsetzer des Wortes, um diese wahre Erfüllung zu finden. Amen. Lass uns noch beten. Und da bitten wir um deine Hilfe, Jesus. Wir können das gar nicht. Es muss in unser Herz und wir können nicht selber eine Herzoperation machen. Aber wir danken dir, dass du da in uns drin alles neu gemacht hast, dass es aufnahmebereit ist für dein Wort. Und im Alltag führst du uns durch deinen Geist auch dahin, dass es mehr und mehr ein Lebensstil wird. Wir danken dir, dass jeder kleine Sieg, den wir da erleben, auch zu unserem Glück dient und auch zu einem Segen für die anderen Menschen. Da hilf uns dabei. Amen.